wenn ich auf einmal vor Gott stehe und Gott und Jesus auf einmal da sind. Und ich möchte zur Einleitung einmal die Frage stellen, warte, einmal weiter. Wer von euch kann mir sagen, was das für ein Vogel ist? Genau, das ist ein Kuckuck. Und wisst ihr auch, was für eine Besonderheit der Kuckuck hat?
Setzt sich ins fremde Nest.
Genau, er setzt sich ins fremde Nest. Man kann so sagen, der Kuckuck ist ein Vogel, der brütet seine Eier nicht selbst aus, sondern er legt sie in ein fremdes Nest und dann möglichst in ein Nest, wo die Eier möglichst identisch mit denen aussehen wie die eigenen. Und dann kommen dann der Vogel, der die eigentlichen Eier ausbrütet, brütet dann den Kuckuck mit aus. Und das Erste, was der Kuckuck macht, wenn er aus dem Ei schlüpft, er schmeißt die ganzen anderen Eier raus, dass quasi nur noch er da ist und groß wird. Und bei diesem Bild habe ich so drüber nachgedacht, wenn der Feind, wenn der Teufel uns bildlich gesprochen fremde Eier ins Nest legt, weil wir vielleicht nicht aufpassen und die dann letztendlich alles zerstören und wir merken es vielleicht gar nicht, dann ist das eine Sache im Glaubensleben, wenn Dinge aufgehen im Herzen, die nicht gut sind, dann können wir das letztendlich nicht Gott in die Schuhe schieben. Weil es heißt ja auch im Alten Testament, das, was wir sehen, das werden wir ernten. Und oftmals, wenn wir Falsches sehen, ist eine große Folge das Gericht. Und um das Gericht geht es heute im Predigttext, im Predigtthema. Das Thema heißt: Gott richtet gerecht dich auch. Und da im Zusammenhang eben dieser Vers, siehe, ich komme bald, was löst es in dir aus? Gott richtet gerecht dich auch. Ich möchte, bevor ich auf den Predigttext heute eingehe, möchte ich euch erst einmal so ein bisschen die Hintergründe vom Propheten Amos mit an die Hand geben. Weil viele, die kleine Propheten lesen, die können das erstmal gar nicht so einfach einordnen und gar nicht so einfach sagen, was sagt der Prophet überhaupt aus. Manchmal sind die kleinen Propheten sehr schwer zu verstehen. Wenn man sich zunächst erstmal die Gliederung anschaut, wie der kleine Prophet Amos aufgebaut ist, ist es interessant, eine der Hauptbotschaften ist das Gericht, über das Amos predigt. Und in den ersten zwei Kapiteln, ganz interessant, da sagt Gott durch Amos, Gerichtsurteile über verschiedene Völker. Und das Interessante ist, man sieht in diesen zwei Kapiteln, wie sich die Schlinge zu Israel immer mehr zuzieht, weil Gott fängt an bei den Völkern, die ganz außen sind, Damaskus, Philister, Tyros, Edom, Ammon, Moab, und dann kommt es immer näher zu Israel hin und dann kommt Juda und Israel, wo dann letztendlich dann Gott auch mit dem Volk Israel ins Gericht geht und sich die Schlinge dann immer so mehr zuzieht. Es geht immer mehr zu Israel hin und dann ist Israel an der Reihe und dann werden auch sie zur Rechenschaft gezogen für das, was sie tun. Dann in den Kapiteln 3 bis 5 wird das mit Israel dann nochmal vertieft. Da geht es dann um diesen Niedergang und das Gericht Israels, was das Volk Israel gemacht hat. Im Kapitel 6 wird es dann nochmal zusammengefasst, da kommt dann ein kompletter Verweis für die gesamte Nation. Und dann in den Kapiteln 7 bis 9, das ist manchmal so ein bisschen schwerer verständlich, da hat der Amos einige Visionen von fressenden Heuschrecken, vom Feuer, vom Senkblei, von einer Gegnerschaft mit Priester von Bethel, von einem Korb mit Sommerobst, vom richtenden Herrn, vom zukünftigen Segen und solche Dinge. Da muss man sich viel mehr mit auseinandersetzen, wenn man das alles so verstehen möchte. Aber nur, dass ihr so grob diesen Aufbau auch einfach mal habt, wie der Prophet Amos, der kleine Prophet, aufgebaut ist. Und ich möchte erstmal auch so als Grundlage sagen, der Name Amos, der wird abgeleitet von Amasja und bedeutet Jahwe, also Gott trägt, Gott hat getragen, heißt aber auch Last oder Lastenträger. Und der Prophet Amos, der hat damals, ist in Tekoa in Juda zur Welt gekommen, also im Südreich. Das war ungefähr, oder ist ungefähr 16 Kilometer von Jerusalem entfernt und hat ungefähr in der Zeit 760 vor Christus gelebt. Und dann, als Gott in sein Leben sprach und ihn berufen hat, ist er ins Nordreich nach Bethel gereist, um dort auf für ihn fremden Boden zu predigen. Er war von Beruf Landwirt, konnte dadurch auch manche Situationen des Volkes besser verstehen, warum manche so agiert haben, wie sie agiert haben. Er war kein Berufsprophet, aber er hat einen direkten Ruf von Gott bekommen. Das können wir in Kapitel 7, Vers 14 und 15 lesen. Und um das so ein bisschen zeitlich auch einzuordnen, als Amos gepredigt hat, damals war in Nordreich der Jerobeam der Zweite der König. Er war sozusagen auf dem äußersten Höhepunkt der Macht, aber innerlich hat er komplett Götzendienst gelebt, war korrupt, ist korrupt gegen sein Volk vorgegangen. Und im Südreich hat der König Uzzia regiert. Damals war das eine sehr wohlhabende Nation, aber hat halt eben viel Einfluss auch vom Nordreich mitbekommen, wo halt viel Götzendienst praktiziert worden ist. Das ist einfach nur so ein bisschen, dass ihr die Hintergründe vom Propheten Amos wisst. Das kommt gleich. Und wenn man sich so den Propheten Amos anschaut, gibt es im Propheten Amos so fünf Hauptbotschaften, sage ich mal, die ich einfach auch mal kurz sagen möchte, dass man so ein bisschen auch einordnen kann. Die Hauptbotschaft ist Gericht, dass quasi Gott kompromisslos gegen Sünde vorgeht, weil Gott gerecht ist. Die zweite Botschaft, die man findet, ist, da wird Gott als der souveräne Herr über Völker und über die Geschichte dargestellt. Dann finden wir im Propheten Amos auch, dass ein formeller Gottesdienst, also ein Gottesdienst ohne Herz, verwerflich ist. Wir finden die Botschaft, dass erhöhtes Vorrecht erhöhte Verantwortung bringt, weil das Volk Israel so viel wusste und wissen musste, aber es gar nicht gelebt hat und dass die dementsprechend viel höhere Verantwortung haben. Und die fünfte, einer der Hauptbotschaften, die wir finden, ist, dass Gott Helfer der Schwachen ist. Das sind so fünf Kernbotschaften, die sich durch den ganzen kleinen Propheten Amos durchziehen. Und der Predigttext, über den ich heute mit euch predigen möchte, steht in Amos Kapitel 5, die Verse 1 bis 17. Ich weiß nicht, wer von euch noch so ein bisschen von früher den Deutschunterricht in Erinnerung hat. Vielleicht der ein oder andere wird sich daran erinnern. Es gibt ja im Deutschunterricht manchmal so Unterrichtsstunden, was für Gedichtsformen es gibt. Da gibt es zum Beispiel den Kreuzreim, den Paarreim und ganz viele andere Dinge. Vielleicht kommen dann wieder so alte Gedanken hoch. Und das Interessante ist, wenn man im Hebräischen die Bibel liest, selber kann auch kein Hebräisch, aber ich finde, mich hat das angesprochen, als ich das mal gehört habe. Da sind versteckt immer wieder Gedichte drin, die man so, wenn man in der deutschen Bibel das liest, sieht man das oft gar nicht. Das Interessante ist, hier dieser Predigttext hat einen sogenannten Chiasmus. Das sieht ungefähr so aus. Dieser Reim A, B, C, D, C, B, A, wo sich das dann wiederholt und das dann wieder zurückgeht und die gleichen Botschaften dann wieder vorkommen. Und da finden wir zum Beispiel die vier Botschaften, die da aufkommen im Predigttext in den Versen 1 bis 17, ist einmal Gottes Gericht kommt, Gott ruft zur Buße auf, dann geht es um juristische Ungerechtigkeiten und dann die Kernverse, Gott ist ein souveräner und gerechter Richter. Und dann geht es wieder rückwärts, juristische Ungerechtigkeiten, Gott ruft zur Buße auf und wieder Gottes Gericht kommt. Und ich möchte der Zeit wegen jetzt nicht den kompletten Text am Stück lesen, sondern ich habe genau diese Punkte als Hauptpunkte genommen und ich möchte jeweils zu jedem Hauptpunkt dann die jeweiligen Texte dazu lesen. Ich habe genauso wie es gegliedert ist, auch diese Punkte genommen. Gottes Gericht kommt, Gott ruft zur Buße auf, juristische Ungerechtigkeiten und Gott ist ein souveräner und gerechter Richter. Und ich starte mit dem ersten Hauptgedanken, Gottes Gericht kommt. Ich fange an in Kapitel 5 mit den Versen 1 bis 3. Hört dieses Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe, Haus Israel. Gefallen ist die Jungfrau Israel, sie steht nicht wieder auf. Hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden. Niemand richtet sie auf. Denn so spricht der Herr, Herr, die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten. Und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Dann die Verse 16 und 17. Darum, so spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Herr, auf allen Plätzen Wehklage. Und auf allen Gassen sagt man Wehe, Wehe. Und die Bauern rufen zum Trauern und Wehklagen nach dem des Klageliedes kundigen. Und in allen Weinbergen Wehklage, denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht der Herr. Der Hauptgedanke, Gottes Gericht kommt. Wie ich vorhin gesagt habe, die Hauptbotschaft in Amos ist Gottes Gericht. Nun heißt es hier in den Versen 1 bis 3, hört dies Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe, Haus Israel. Hier wird eine Totenklage über den Tod des Reiches Israel ausgesprochen. Israel wird hier wirklich als tot dargestellt. Und das ist eine Sache, über die Gott klagt. Eigentlich hätte das Volk auf Gottes Wort hören sollen, aber sie taten es nicht. Und dann hat man sich verwundert über Amos Trauerlied, wo eigentlich ja Amos und das Volk Israel wie eine Familie war. Hier war eine Nation, die wohlhabend und religiös zu sein schien, aber es war alles nur Schminke. In Wirklichkeit waren sie nicht mit dem ganzen Herzen dahinter. Und Amos hat beim Volk Israel nach Lebenszeichen gesucht, aber er hat sie nicht mehr gefunden. Und hier wurde deutlich, Israels vielleicht sogar religiöse Feste, die sollten bildlich gesprochen zu Begräbnissen werden. Und dann die folgenden Versen sagen, warum? Da wird Israel beschrieben als gefallene Jungfrau, die nicht wieder aufsteht. Sie liegt hingeworfen auf dem Boden, und niemand richtet sie auf. Also bildlich gesprochen, der Leichnam ist der Verwesung preisgegeben worden. Niemand konnte ihr aufhelfen. Keiner sagt mehr was, keiner richtet mehr auf. Man hat gesündigt, aber steht eben nicht wieder auf. Es gab keine Buße. Und letztendlich kam es dann ja später zu der babylonischen Gefangenschaft, wo das Reich Israel mehr oder weniger aufhörte zu existieren. Sie wurden bis heute nie wieder komplett wiederhergestellt. Und man merkt einfach, keiner hat das Volk Israel vollständig wieder aufgerichtet. Dann heißt es weiter, wer mit 1000 auszieht, wird 100 behalten. Wer mit 100, der wird 10 behalten. Ein Bild dafür, dass es keinen Segen mehr gibt, keinen Erfolg mehr gibt, sondern vielmehr Gericht. Israel hatte vielleicht ein großes Heer, aber es sollte dezimiert werden. Auch im Bund, den Gott mit dem Volk Israel im 3. Mose und 5. Mose geschlossen hat, kam immer wieder die Warnung, was passiert, wenn sie nicht auf dem richtigen Weg bleiben und was sich jetzt dann immer mehr bewahrheitet hat. Es kann keinen Sieg geben, wenn ein Mensch Gott verlässt. Und auch heute sehen wir das immer wieder, wie sich Menschen immer wieder mehr auf ihren Wohlstand oder auf ihre politische Klugheit verlassen als auf Gott. Aber es war natürlich nicht das Ende der göttlichen Verheißung, weil Gott noch viel mehr später auch mit seinem Volk vorhat. Aber der erste Schritt ist immer Umkehr zu tun und zu hören auf das, was Gottes Wort zu sagen hat. Und dann in den Versen 16 und 17 ist die Rede von ganz vielen Orten, auf den Plätzen, Wegen und überall gibt es Wehklage und Heulen. Und dann der Grund wird dann am Ende aufgeführt, denn der Herr wird durch die Mitte ziehen. Hier ist noch eine ganz deutliche Gerichtsankündigung drin. Gott greift ein, Gott geht gegen Sünde vor. Und deswegen leitet Amos hier dieses Trauerlied ein, diese Wehklage auf allen Plätzen. Als ich über diesen Gedanken nachgedacht habe, musste ich an ein Lied denken von Manfred Siebald. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch kennt. Das heißt, der Deich muss weg. Da geht es in dem Lied darum, wie ein Deich da ist und der schützt ja die Stadt so vor dem Wasser, vor Fluten und so weiter. Und dann haben sich dann die Menschen in dem Ort dann beklagt, der Deich sieht hässlich aus. Der Deich, der hindert uns daran, dass wir freie Sicht aufs Meer haben. Wir könnten so einen schönen Strand haben. Und warum muss der Deich überhaupt da sein? Und der Bürgermeister, der stand auch zur Wiederwahl, dem war der Deich dann auch eine Qual. Und dann haben die dann heißt es in den Liedern, rollten Traktoren an und Bagger. Und die hauten dann den Deich kahl und klein. Und dann feierte der Ort dann so ein Freudenfest. Sie spielten im Sand, freuten sich, wir haben freie Sicht aufs Meer. Bis dann der Sturm kam und die ganze Stadt überflutet wurde. Und der Bürgermeister sein Kind gesucht hat, das mit dem Meer mitgerissen wurde. Und dann am Ende des Liedes heißt es dann, der Pastor schluckte und sagte vor Herzen blind, der Deich ist weg. Warum habe ich nicht halt geschrien? Was wird jetzt ohne diesen Deich? Der Deich ist weg. So ähnlich stelle ich es mir vor, wenn man über Gericht nachdenkt. Je mehr man als Christ anfängt, Kompromisse zu machen, man sieht das auch hier in Deutschland immer mehr, je mehr man sich abwendet von Gottes Wort und sagt, man will damit nichts zu tun haben, wird man irgendwann das ernten, was man gesät hat. Wenn dann der Sturm kommt, die Flut kommt und dann auf einmal man merkt, dass alles kaputt geht, weil man an den Fundamenten nicht mehr festgehalten hat. Das ist genauso, wie die Mama zum Kind sagt, die Herdplatte ist heiß, sei vorsichtig. Aber das Kind will unbedingt ausprobieren, ob die Herdplatte wirklich heiß ist. Wie sieht es bei uns aus? Das Volk Israel hat einen religiösen Aktivismus betrieben, aber es war nicht echt. Inwiefern stehen wir vielleicht sogar in der Gemeinde auch in der Gefahr, einen religiösen Aktivismus zu leben, der aber nicht echt ist, weil die innere Haltung nicht stimmt? Man liegt da, man redet nicht mehr miteinander, man hört nicht mehr richtig auf das Wort Gottes, man ist vielleicht eingeschlafen, festgefahren. Und man merkt vielleicht nicht mehr über die Jahre hinweg, wo man in der Gemeinde vielleicht auch irgendwie überall festgefahren ist. Man hat gut angefangen, man hat aber schlecht vielleicht aufgehört. Man hat aufgehört, mit diesem Feuer für den Herrn zu leben. Und vielleicht ist es auch dran, wieder ganz neu, dass wir einen Wecker für den Leichnam brauchen, weil wir sonst vielleicht möglicherweise Gericht oder Folgen spüren, die man vielleicht im Moment nicht merkt. Weil man Kompromisse zugelassen hat und dann erst im Nachhinein merkt, wo die Fehler waren. Wenn man dann vor Gott steht und Gott einen fragt, was man selber gemacht hat, in der Zeit, in der man zum Beispiel auch Gemeinde gelebt hat. Und Israel musste das auch erleben und durchmachen. Sie waren nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Sie haben einen religiösen Aktivismus betrieben, aber sie waren nicht mit dem Herzen dahinter. Sie haben eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was Gott wollte. Der zweite Hauptgedanke: Gott ruft zur Buße auf. Ich lese die Verse 4 bis 6. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der löscht. Die Verse 14 und 15. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und der Herr, der Gott der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Heerscharen, dem Rest Josefs gnädig sein. Der Hauptgedanke: Gott ruft zur Buße auf. In Versen 4 bis 6 heißt es hier, der Herr spricht: Sucht mich und lebt. Die Bezeichnung "sucht den Herrn" finden wir ungefähr 30 Mal in der Bibel. Und selbst wenn eine ganze Nation nicht umkehrt, können es doch Einzelne tun. Damals bei Sodom und Gomorra, da hat Abraham mit Gott verhandelt. Was ist, wenn 10 Gerechte da sind? Und Gott sagt, dann wird er die Stadt nicht zerstören. Der Einzelne, auch wenn eine ganze Nation Nein sagt, der Einzelne hat immer die Möglichkeit, auch umzukehren. Und was bedeutet dieses Suchen, den Herrn suchen? In Jesaja 55, Vers 6 und 7 heißt es: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er, also Gott, ist reich an Vergebung. Eine wunderbare Botschaft eigentlich. Gott will sich suchen lassen. Und Gott ist reich an Vergebung. Aber suchen und umzukehren, das bedeutet auch, seine Denkweise zu ändern. Dass man eigene Gedanken aufgibt, dass man das selbstbestimmte Leben aufgibt und sich von Gott lenken lässt. Und dann auch sich bewusst zu machen, dass Gott immer da ist und alles sieht. Selbst die verborgensten Sünden, die wir zu Hause vielleicht praktizieren, sieht Gott. Und wir müssen uns wirklich bewusst machen, das, was wir im Leben sehen, auch als Christen, das werden wir ernten. Aber es ist Zeit, um umzukehren. Und das heißt, nicht nur zu Gott zu laufen, sondern auch die Sünde von ganzem Herzen zu verabscheuen und reinigendes Wirken zu suchen. Wie es in Psalm 51, Vers 19 heißt: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Aber warum sollen wir suchen? Einmal, um zu leben. Und auch zum Zweiten, weil kein anderer Weg geistlichen Segen bringt. Die Israeliten sind dann immer zu ihren Heiligtümern gelaufen, aber sie haben nicht den göttlichen Segen gesucht. Und zum Dritten, warum wir suchen sollen, weil eben das göttliche Gericht kommt. Siehe, ich komme bald. Wie wirst du dann vor Gott stehen, wenn Jesus wiederkommt? Wenn man den Text weiter anschaut, heißt es dann hier, sucht nicht Bethel und geht nicht nach Gilgal oder nach Beersheba. Bethel war damals ein Zentrum der Götzenanbetung. Es war sozusagen das Staatsheiligtum des regierenden Königs Jerobeam II. Und eigentlich nach Hosea 4, 5 und 10 war Bethel sogar ein Haus Gottes. Aber dieses Haus sollte dann auf einmal zum Bet-Aven, zum Haus des Nichts werden. Es wurde hier deutlich, auch Pilger haben keine Garantie dafür, Gottes Segen zu bekommen, nur weil sie nach Beersheba reisen. Dann heißt es weiter, Gilgal wird gefangen wegziehen. Da wird wieder auch deutlich gemacht, die Einwohner sollten in die Gefangenschaft, dieses Heiligtum sollte aufgegeben werden, ihr sollt zur Umkehr kommen. Bethel wird zum Unheil werden und deswegen sucht den Herrn und lebt, damit er nicht mit Feuer um sich frisst. Interessanterweise, wenn man so die ersten beiden Kapitel von Amos liest, wo diese Gerichtsankündigungen kommen, da ist sehr oft auch die Rede vom sogenannten Feuer. Und Feuer wird ganz oft in Verbindung mit Gericht gebraucht. Und auch in Hebräer 12 und 5. Mose 4 heißt es, dass unser Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Und wenn schon Heiden gerichtet werden, wie viel mehr die Israeliten, die Gottes Gesetz behalten, besaßen. Wie viel mehr fängt das Gericht in den eigenen Reihen, auch in den Gemeinden an, wo wir eigentlich alles wissen müssten. Und dann heißt es hier, und für Bethel ist niemand da, der löscht. Ein Bild für Sünde, die außer Kontrolle geraten ist, nicht mehr rückgängig machbar. Da habe ich auch so ein bisschen in der Gemeinde gedacht, wo passiert es, dass Sünde außer Kontrolle gerät? Wie oft erleben wir in Gemeinden so Dinge wie Rufmord, Dinge wie Enttäuschung, wo man sich als Christen untereinander verletzt und man merkt es gar nicht. Wo man vielleicht ganze Scherbenhaufen hinterlässt und man das gar nicht merkt. Man geht einfach drüber hinweg. Dann heißt es in den Versen 14 und 15, sucht das Gute, nicht das Böse, damit ihr lebt. In den Versen vorher, wie wir nachher sehen werden, da geht es um juristische Ungerechtigkeiten, also Taten von Sünden. Und was Amos hier auch ein Stück weit so anprangert, Israel hatte so ein arrogantes Selbstvertrauen. Die haben einfach gesagt, der Herr ist doch mit uns. Ist doch egal, wie wir leben. Gott ist immer schon bei uns gewesen. Aber man hat einfach nicht mehr das gelebt, was Gott wollte. Der einzige Liebesbeweis, den wir geben können aus Liebe, ist die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Wie kann man behaupten, das Gute zu lieben, wenn man das Böse nicht hasst? Der Herr wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse, liebt das Gute. Steht auch im Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Heißt es weiter, richtet das Recht auf im Tor. Wenn man das Gute sucht, weist man das Böse zurück und schämt sich nicht, gegen das Unrecht Klarstellung zu beziehen. Vielleicht wird der Herr dem Rest Josefs noch gnädig sein. finde, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Es gibt noch Hoffnung, wenn man über den Aufruf zur Buße nachdenkt. Es gibt noch Hoffnung, solange die Gnade Gottes noch wirkt. Solange wir in der Welt noch Gnadenzeit haben, bis Jesus wiederkommt, gibt es noch Hoffnung. Und vielleicht wird er gnädig sein, so wie bei der Geschichte vom kleinen Propheten Jona, als er nach Ninive gehen sollte und er Gericht verkündigen sollte. Und auf einmal kehrte das Volk um und Gott war gnädig und hat gesagt, ich werde diese Stadt nicht zerstören. Wie kann man suchen? Zum einen durch Anklopfen. Und wie kann man leben? Ich habe bei diesem Punkt Aufruf zur Buße und bei dem Sucht mich und lebt, bei dem Leben, habe ich so an die Grundpflege, ich bin ja vom Beruf Altenpfleger, da musste ich an ein Grundprinzip in der Pflege denken. Man lernt immer in der Schule, man muss die Ressourcen der Bewohner immer mit benutzen. Wenn man alles selber übernimmt, dann fangen die Bewohner irgendwann an zu vergessen, wie man etwas macht. Sich die Zähne zu putzen, sich zu waschen und so weiter. Wenn man alles übernimmt, dann fangen die Bewohner an, alles zu verlernen. Und man soll aber das, was sie können, die Ressourcen nutzen, damit sie eben das nicht verlernen und so gut es geht, das tun, was sie können. Und deswegen möchte ich bildlich gesprochen sagen, nimm den Waschlappen in die Hand und fang an. Ein Aufruf umzukehren, etwas zu tun, heißt auch nicht mit sich alles machen zu lassen, sich einfach gehen zu lassen, sondern tätig zu werden, den Waschlappen bildlich gesprochen in die Hand zu nehmen. Die Frage ist nur, wenn du Gottes Wort hörst, hören wir dann auch wirklich Gottes Wort zu? Wie oft kommen wir in die Gefahr, oberflächlich die Bibel zu lesen? Wie oft ertappe ich mich selber dabei? Sucht den Herrn, aber die Frage ist, beten wir auch ernstlich zu ihm? Ringen wir heute wirklich noch mit Gott im Gebet, eine Lösung zu finden, wenn du irgendwo feststeckst oder gefangen bist, vielleicht auch in der Gemeinde? Jemand hat mal gesagt, wenn du ein Problem hast, bete so lange durch, bis du eine Antwort von Gott hast. Tun wir das noch? Dieses bewusste Ringen und Suchen nach Gottes Willen, was Gott von dir und mir möchte. Und dann heißt es hier auch, such das Gute, aber hassen wir wirklich auch das Böse oder dulden wir es? Wir sollen suchen und leben, wir sollen umkehren. Der dritte Aspekt, der dritte Hauptgedanke, Gott sieht juristische Ungerechtigkeiten, die Verse 7 und 10 bis 13. Ich lese den Vers 7 zuerst. Weh denen, die Recht in Wermut verwandeln und Gerechtigkeit zu Boden werfen. Vers 10 bis 13. Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Darum, weil ihr von geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Gott sieht juristische Ungerechtigkeiten. Da heißt es hier in Vers 7, weh denen, die Recht in Wermut verwandeln und Gerechtigkeit zu Boden werfen. Für Amos bzw. für Gott war es wichtig, die Wahrheit zu sagen. Und er sprach immer wieder die Sünden direkt an, die das Volk Israel sein lassen sollte. Er sprach über Recht und Gerechtigkeit. Da haben die Stärkeren die Schwächeren versklavt. Die Reichen haben die Armen ausgebeutet. Und dann in den Versen 10 bis 13 werden diese Sünden direkt beim Namen genannt. Und Amos spricht hier die Gerechtigkeit an, wie wichtig die ist, so wie es in Amos 5, Vers 24 heißt: Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Gerechtigkeit soll sein wie ein immer fließender Bach. Und dann in den Versen 10 bis 13 geht dann Amos auf die eigentlichen Sünden ein. Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Das Stadttor war damals der Ort, an dem die Ältesten sich trafen und Angelegenheiten der Stadt regelten. Die Regierenden und Reichen sind zu den religiösen Festen gegangen, aber die Säulen der Gerechtigkeit haben sie umgestoßen. Da heißt es hier: Weil ihr vom geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben nehmt, da wurden Arme in den Schmutz getreten. Sie mussten für Ernten hohe Pachtzinsen zahlen. Und letztendlich haben die Reichen den Pächtern und den Kindern das Brot aus dem Mund geklaut, gestohlen. Und dann: Deswegen habt ihr Quaderhäuser gebaut, doch werdet nicht darin wohnen. Statt vor Gott um Gnade zu flehen, hat das Volk Israel in Luxus und Selbstgefälligkeit gelebt. Könnt ihr euch noch damals erinnern an den kleinen Propheten Haggai, wo es hieß, sie hielten sich in ihren getäfelten Häusern auf, anstatt am Haus des Herrn zu bauen? Das ist wieder so dieses Bild. Sie haben sich nur um sich gedreht, in ihrem Luxus, in ihrem Besitz geschwelgt und haben einen Gräuel nach dem anderen verübt. Sie hatten schöne Weinberge, aber ihr werdet nicht deren Wein trinken. Da wurden Villen und Weinberge unrechtmäßig erworben mit Reichtum. Und all diese Dinge hatte trotzdem Gott andere Pläne, und zwar sollte es zu Gericht kommen durch die Babylonier. Gott hält seine Versprechen, egal ob es um Segen oder Fluch geht. Wir ernten das, was wir sehen. Ich kenne eure vielen Verbrechen und zahlreichen Sünden. Das Volk Israel hat wirklich immer wieder geprahlt: Gott ist mit uns. Aber der Wohlstand und die religiösen Handlungen, die waren kein Beweis dafür, dass Gott sein Volk segnen würde, eher im Gegenteil. Sie bedrängten den Gerechten. Da muss ich drüber nachdenken. Manchmal geht es einem gut, aber man merkt nicht, wie weit man einfach durch die Sünde von Gott weg ist. Sie nehmen Bestechungsgeld an. Wenn man sich vor Richtern Hilfe oder Recht suchte, haben sich die Reichen freigekauft. Die Armen mussten selber sehen, wie sie damit zurechtkommen. Wie viel wichtiger ist es auch, gerade in einer dunklen Zeit als Christ, ein Salz der Erde zu sein. Man hat den Armen im Tor zur Seite gedrungen. Und darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, weil es eine böse Zeit ist. Wie ich vorhin gesagt habe, der einzige Beweis, dass Gott mit uns ist, ist die Liebe zu ihm und das Verlangen, seinen Willen zu tun, sonst heuchelt man als Christ. Jede Veranstaltung kann sinnlos sein, wenn wir es nicht von ganzem Herzen tun. Als ich über diesen Aspekt nachgedacht habe, musste ich zum einen, wenn man jetzt über den weltlichen Aspekt nachdenkt, musste ich dran denken, im Zweiten Weltkrieg, als der Adolf Hitler langsam an die Macht kam, finde ich es interessant in der Kirchengeschichte, ganz viele Gemeinden haben ja damals gedacht, dass Adolf Hitler ja auch ein frommer Mann gewesen ist. Der hat viel Gutes fürs Volk getan. Der hat Arbeitsplätze geschafft und vieles mehr. Man hat gar nicht gesehen, was dahinter steckt. Was letztendlich der Plan von ihm war. Und so denke ich, ist es manchmal bei uns auch. Manchmal steckt man mitten in einem Zeitgeist drin und merkt gar nicht, wohin der Zeitgeist führt. Man brüstet sich heute vielleicht an der Gendergerechtigkeit. In unserer Gemeinde in Haifa gibt es ein Ehepaar, das hat mich neulich sehr bewegt, als es meine Frau mir erzählt hat. Da gibt es ein Ehepaar, wir wollen bis heute von Herzen gerne Kinder zur Adoption aufnehmen, die keine Eltern haben. Und der Staat oder der Ort, das Rathaus, zieht Pärchen von Schwulen und Lesben vor, weil man sagt, man will ja nicht irgendwie die benachteiligen. Da werden irgendwelche Regelungen getroffen und man merkt gar nicht, man meint so gerecht zu sein, aber letztendlich, dass das ganze Familien zerstört, das merkt man gar nicht. Und wenn man so über Ungerechtigkeiten nachdenkt in der Gemeinde, habe ich so gedacht, für uns persönlich, wie ist es, wenn jemand in der Gemeinde ist, der gerade eine unheimliche Tiefphase im Leben durchmacht? Wir sehen es zum Beispiel auch beim Propheten Jeremia, der mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte, wo er gesagt hat, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, weil er all das durchmachen musste. Wenn Leute unter Depressionen leiden oder Selbstmordgedanken, weil sie irgendwelche Schicksalsschläge erleben, oder einfach, wenn es bei anderen besser klappt als bei einem selber. Früher habe ich über 150 Absagen für Ausbildungsstellen gekriegt, andere haben direkt bei der ersten Bewerbung eine Zusage gekriegt. Aber wenn man dann in so einer Phase drin ist, wie oft kommt es in der Gemeinde vor, dass wir auch in der eigenen Gemeinde, in den eigenen Reihen Nöte übersehen? So wie wir es gerade beim Gebetsanliegen gehört haben, wie wichtig ist es ist, füreinander auch zu beten. Aber wie oft übersehen wir, dass unsere Geschwister, die neben uns sitzen, vielleicht eine ganz tiefe Talfahrt machen, wo wir vielleicht auch sowas übersehen, Ungerechtigkeiten. Und wo wir eben nicht füreinander einstehen und uns gegenseitig tragen. Aber auch in der Welt nehme ich noch Nöte in der Welt und Ungerechtigkeiten wahr. Vielleicht beruft Gott den einen oder anderen auch in der Politik, um seinen Willen zu tun. Aber eben auch zum Beispiel in der Gemeinde. Man sieht oft Nöte in der Gemeinde nicht mehr, wenn es einem gut geht. Man dreht sich oft nur um sich, man hält sich nur in seinen Häusern auf. Aber man hat nur den Blick für sich selber und nicht mehr für die eigenen Glaubensgeschwister. Ich denke, das ist eine Sache, wo auch wir unheimlich viel lernen sollten. Und dann kommen wir zum letzten Aspekt, gleichzeitig die Kernverse des Textes, die Verse 8 und 9. Gott ist ein souveräner und gerechter Richter. Ich lese die Verse 8 bis 9, die Kernverse. Da wird Gott beschrieben, der, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht, in Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der das Wasser des Meeres ruft und ausgießt über die Fläche der Erde. Jahwe ist sein Name, der Verwüstung über den Starken aufblitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Zuerst der Vers 8, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, im Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der das Wasser des Meeres ruft und es über die Fläche der Erde ergießt. Jahwe ist sein Name. Als ich das gelesen habe, musste ich an Hiob denken. Interessanterweise, wenn man dann die Stelle liest, wo Gott dem Hiob selber begegnet und Gott den Hiob zurechtweist, da heißt es in Hiob 38, Vers 4 bis 16, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht hast. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, den Mutterschoß im Quoll? Als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln. Und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Das Thema der Souveränität kommt auch im Buch Hiob vor. Da ist es ja interessant, wenn man das Buch Hiob kurz zusammenfasst, gibt es ja eigentlich vier Hauptgrundlinien, vier Hauptüberzeugungen sozusagen. Das sind einmal die drei Freunde Eliphas, Bildad und Zophar, die haben nach dem Tunergehen zusammengelebt. Also die haben gesagt, alles was Hiob erlebt, alles Leid geschah nur wegen der Folge seines Tuns. Er hat Schlechtes getan, also muss aufgrund dessen das Leid gekommen sein. Dann gab es den Hiob, der hat die These vertreten, er ist rechtschaffend, er ist unschuldig, war er vielleicht auch, aber das war seine Position. Dann gab es den Elihu, der eigentlich sozusagen die bessere Variante gewählt hat, der dann auf einmal eingeführt, man darf aber Gott in all dem nicht vergessen. Da sagt er dann in seinen vier Reden, Gott redet durch Träume und durch Leid, Gott handelt gerecht ohne Ausnahme, Gott ist souverän, der Mensch kann nichts von ihm verlangen und Gott ist groß und erhaben, der Mensch soll sich demütigen und ihn fürchten. Der Elihu hat die besten Argumente eigentlich gebracht, aber, und das wird oft übersehen, es gibt noch eine vierte Position und die vierte Position ist von Gott selber. Gott selber ging es nämlich im Buch Hiob um die Ehre Gottes. Das Interessante ist nämlich, alle Beteiligten kannten den Rahmen nicht. Nur der, der in der Bibel liest und weiß, wo dann der Teufel auf einmal Gott die Versuchung gestellt hat oder gesagt hat, wird denn auch Hiob treu bleiben, wenn ich ihm alles wegnehme? Die Beteiligten wussten nicht, was da im Himmel passiert ist. Aber in der Bibel kann man es eben lesen. Und Gott, was da deutlich wird, Gott ging es um die Ehre Gottes. Dadurch, dass Hiob treu geblieben ist, ist Gott verherrlicht worden. Und Gott ist es allein wert, angebetet und verherrlicht zu werden. Es braucht keine Erklärung, warum etwas passiert. Gott allein ist es wert, angebetet zu werden. Und eben dieser Gott, der allein es wert ist, angebetet zu werden, zeigt sich hier in Amos 5 in der Eigenschaft, dass er ein souveräner und ein gerechter Richter ist. In Vers 9 heißt es, er lässt Verwüstung über den Starken aufblitzen, Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Und hier wird wieder deutlich, Hochmut kommt vor dem Fall. Gott richtet unser Tun, er ist souverän in allem, was er tut. Als ich bei dem Punkt eine Veranschaulichung gesucht habe, habe ich mal geguckt, wo handeln Menschen souverän? Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, da ging es zum Beispiel um einen Feuerwehrübungseinsatz, wo dann die Menschen, wo die Feuerwehrleute dann zu einem Übungsbrand ausgerückt sind und es dann hieß, sie haben souverän den Einsatz gemeistert. Es gibt viele Dinge, wo man vielleicht als Mensch souverän handeln kann. Aber wie viel mehr handelt der lebendige Gott souverän, der Himmel und Erde gemacht hat? Gott greift auch in unser Weltgeschehen ein. Und all das, was wir sehen und erleben, wo der Mensch anfängt, sich von Gott zu distanzieren, da wird Gott eines Tages eingreifen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das sollte uns auch in eine Anbetungshaltung führen. Dass wir dem gerechten und souveränen Gott vertrauen können und uns anbefehlen können. Weil er ist es, der weiß, was er tut und er macht keine Fehler. Ich fasse noch einmal die Predigt zusammen und komme damit zum Schluss. Der erste Hauptgedanke war, Gottes Gericht kommt. Da war die Rede von Heulen und Wehklagen über Gottes Eingreifen. Da war dieses Bild vom Lied von Manfred Siebert, der Deich muss weg. Sobald wir anfangen, im Glaubensleben Kompromisse zu machen, hat das Folgen. Das, was wir sehen, werden wir ernten, sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Der zweite Punkt, Gott ruft zur Buße auf. Der Aufruf, wir sollen umkehren. Wir sollen ringen mit Gott nach Lösungen, wenn wir irgendwo feststecken, auch im Gebet. Dass Gott uns vielleicht auch heraushilft aus Problemen. Sucht und lebt, bildlich gesprochen, nimm den Waschlappen in die Hand und handle, bevor deine Ressourcen sterben. Irgendwann kannst du es nicht mehr. Nutze die Ressourcen, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, bevor du es nicht mehr kannst. Mein Opa hat auch, als er es mit seinem Fuß Probleme gehabt hat, seitdem immer mehr gemerkt, denke ich, wie dankbar man ist für das, was man noch kann. Und das merkt man oft erst dann, wenn man es nicht mehr kann. Nutze die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und werde tätig in der Buße. Lass dich nicht einfach nur irgendwie dich gehen, dass du auf einmal nicht mehr handelst, sondern werde tätig. Der dritte Punkt, Gott sieht auch juristische Ungerechtigkeiten. Wie oft stehen wir in der Gefahr, Nöte und Ungerechtigkeiten nicht mehr zu sehen. Auf der einen Seite in der Welt sich einzusetzen, auf der anderen Seite aber vielleicht auch in der Gemeinde. Wenn Geschwister in Nöte sind in der Gemeinde, wie gehen wir dann damit um? Ignorieren wir sowas vielleicht? Und der vierte Aspekt, Gott ist ein souveräner und gerechter Richter. Gott ist größer, als wir denken. Das können wir in Hiob sehen. Er richtet souverän und sicher. Der Gott, der die Welt gemacht hat, greift auch in unser Weltgeschehen ein. Und Gott allein ist anbetungswürdig. Die Frage an dich und mich, wenn man jetzt so die Predigt sich anschaut, was sehst du, was sehe ich im Leben? Was ernten wir? Wo wird unser Christsein, vielleicht sogar tot? Wo wir einfach nicht mehr aktiv leben? Wo wird unser Gottesdienst tot? Wir sehen, wir werden das ernten, was wir sehen und was halt auffällt bei Amos, Gott fängt in den eigenen Reihen an. Beim Volk Israel hat sich die Schlinge zugezogen und hat sich immer mehr auf Israel zugespitzt. Und bei uns, denke ich, wird das ganz genauso sein. Gott wird uns in Verantwortung stellen für das, was wir getan haben. Und das sollten wir uns immer wieder neu fragen, wie stehen wir vor Gott, wenn wir dann hier die Botschaft lesen, siehe, ich komme bald. Wenn Jesus morgen oder heute wiederkommt, wie wirst du dann vor ihm stehen, wie werde ich vor ihm stehen? Ich wünsche es uns, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen, dass wir tätig werden für ihn und dass wir dann nicht Angst haben müssen, sondern Freude haben dürfen, wie wir es in der Einleitung gehört haben, dass wir uns freuen können, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben und sagen können, aber lieber Vater, das wünsche ich uns, dass wir das verstehen und lernen immer mehr, worauf es ankommt. Amen.
Amen.